Wir stehen mitten in der Apostelgeschichte. Kennt ihr die Apostelgeschichte? Wisst ihr, worum es da geht? Ist es denn die Geschichte der Apostel oder ist es die Geschichte des Herrn Jesus mit den Aposteln? Beides natürlich. Es schildert die Geschichte der Apostel, wie sie dem Herrn dienen. Es schildert aber natürlich auch die Geschichte des Herrn Jesus, wie er seine Apostel gesandt hat. Da haben wir ja davon gelesen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, sie interessiere sich für die Wiederkunft des Herrn Jesus und frage, was das alles dann auch mit sich bringen wird. Und er sagt, also passt auf, eure Aufgabe ist es, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und die Apostelgeschichte gibt Auskunft über dieses Werk Jesu, welches nun als Folge seiner Erlösung am Kreuz, als Folge seines Erlösungswerkes, welches er am Kreuz vollbracht hat, geschieht. Als Folge von seinem Erlösungswerk wird der Heilige Geist ausgegossen. Diese Verbindung, die müssen wir immer wieder miteinander auch herstellen, damit wir es recht verstehen. Als Folge der Ausgießung des Heiligen Geistes werden ganz arg viele an diesem Pfingsttag errettet. Das ist ja auch etwas. Was ist Gemeinde? Für manche ist Gemeinde einfach das, wo sie hineingewachsen sind, der Tradition. Da ist man getauft, da wird man beerdigt. Aber Gemeinde ist ja viel mehr. Gemeinde ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Die Gemeinde ist der Ort, wo die Wiedergeborenen zusammenkommen und sich an dem Herrn Jesus Christus freuen, wo sie dankbar sind über das Wort Gottes, weil sie es hören dürfen. Das ist Gemeinde. Und heute Morgen wollen wir uns im 9. Kapitel mit einigen Dingen beschäftigen, die nun zur Ausbreitung des Evangeliums mit dazugehörten. Da sind zum einen mal besondere Taten, zum anderen aber auch besondere Werkzeuge. Besondere Taten und besondere Werkzeuge. Wir machen es jetzt so, dass wir zuerst im hinteren Teil des 9. Kapitels anfangen und ab Vers 32 lesen. Und wenn wir dann noch weiterkommen, dann können wir immer noch auch einen anderen Text am Anfang des 9. Kapitels uns ansehen. Jetzt schauen wir, wie der Herr das führt. Und dann gehen wir Schritt für Schritt voran. Also ich lese uns vor aus dem 9. Kapitel ab Vers 32. Kapitel 9 ab Vers 32. Da haben wir nun die Ausbreitung des Evangeliums nach Westen hin, wo allerdings schon Gemeinde vorhanden war. Ganz interessant, von der haben wir bisher gar nichts mitbekommen. Hier kriegen wir aber eine Information darüber. Also, jetzt lese ich uns mal den Text vor. Also, es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Von der Gemeinde habe wir bisher gar noch nichts gehört. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus, der Christus, mach dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn, und sie bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt,
und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf, und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt, und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe war, bei einem gewissen Simon, einem Gerber. Da blieb er. Und jetzt lese ich aus dem Hebräerbrief noch zwei Verse vor, die uns über diese Zeit, in der wir uns jetzt da befinden, in der Apostelgeschichte, Auskunft geben. Hebräer 2, die Verse 3 und 4. Hebräer 2, die Verse 3 und 4. Der Hebräerbriefschreiber befindet sich mitten in einem Aufruf, in einer Ermahnung denen gegenüber, die das Evangelium auch gehört haben und nun in der Gemeinde sich dort befinde, wo auch, oder den Gemeinden, wo der Brief dann auch hinkam. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Und jetzt wird erzählt, wie diese Errettung, diese Geschichte des Werkes Jesu Christi, das Evangelium verbreitet wurde. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt. Er hat sie verkündigt, in der Evangelie nachzulesen, und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das sind nun eben die Apostel, die wir in der Apostelgeschichte auch vor uns habe und die dort diesen Dienst getan habe, der Mission und Evangelisation und Gemeindegründung. Dann, wobei Gott, Vers 4, sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Bis hierhin möchte ich es uns vorlesen und möchte noch mit uns gemeinsam am Anfang still werden und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Es ist unser ganzer Reichtum. Wenn wir dein Wort nicht hätten, würden wir in der Finsternis wandeln. Ich hätte gar keine Information von dir, von dem Evangelium, von unserem eigenen Zustand, von deiner Errettung, von deinem Errettungswerk. Deswegen danken wir dir, dass wir dies über die viele Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg erhalten bekommen haben, dieses Wort Gottes vom Mose angefangen als erster Schreiber, bis zu dem Apostel Johannes als den letzten Schreiber. Danke, dass dieses Wort zuverlässig ist und aktuell ist. Es gibt nichts Aktuelleres und Wichtigeres für uns, als dieses Wort zu hören und es zu verstehen und danach auch zu leben mit deiner Hilfe und durch deine Gnade. Steh du uns heute Morgen bei, dass es nicht einfach nur ein Gottesdienstbesuch ist, wie so viele andere. Wir gehen und wir kommen und wir gehen. Ach Herr, hilf, dass unsere Herzen doch so richtig sich freuen können an dir und deinem Wort. wo es notwendig ist, dass wir Zurechtweisung und Anleitung bekommen, aber dass wir auch ganz neu uns dessen bewusst sind, was für ein Reichtum wir in dir haben. Herr, öffne unsere Augen, rede hinein in unsere Herzen, gib Gnade zum Hören wie zum Reden. Dies wollen wir dir, unser himmlischer Vater, hinlegen im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn ihr diese Worte, die ich am Schluss vorgelesen habe, noch in Erinnerung habt, dann ist der eine Ausdruck euch vielleicht auch noch in Erinnerung. Eine große Errettung. Eine große Errettung. Das ist es, was der Herr Jesus Christus vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. In seinem ganzen Leben, angefangen von der Geburt bis zur Himmelfahrt und weiter fortführend dort am Gnadenthron stehend und vorum himmlischer Vater eintretend für uns. Eine große Errettung. Das ist es wirklich. Und diese große Errettung, das war nun in Lydda und in Joppe eine Sache, wo nun bekannter noch werden sollte. Das hatte sich Gott vorgenommen. Das ist ja auch ganz klar, dass der Petrus nicht in sich die Kraft hatte, eine Tote aufzuerwecken und einen Gelähmten wieder dahin zu bringen, also gehen zu können. Hier wirkt der lebendige Gott. Und der lebendige Gott, der himmlische Vater, der Jesus Christus, der Heilige Geist, der dreieinige lebendige Gott, hat das Anliegen, diese große Errettung bekannt zu machen, die Bedeutung dieser Errettung auch klar zu machen, sie verständlich zu machen, sie wirklich so groß werden zu lassen, dass ganz arg viele Menschen darauf aufmerksam werden. Und nun ist es so, dass der Weg, wie dies nun von Gott durchgeführt wurde, ein ganz erstaunlicher und interessanter Weg ist. Das sind schon Christen, sowohl eben in Lydda als auch in Joppe. Aber sie sind krank. Der eine ist gelähmt und die andere Person ist schon gestorben. Also, die haben schon ganz arg zu kämpfen gehabt. Das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man sich hineinversetzt in die Situation eines Menschen, der nicht mehr gehen kann. Seit 8 Jahren liegt er im Bett der Aeneas. Und die Tabitha, sie wird krank und stirbt. Habt ihr schon jemand einmal sterben sehen? Wenn jemand stirbt, dann ist das etwas, wo wirklich für ihn selbst ungeheuer schwer ist und für alle, die drumherum sich befinden und das auch sehen und wahrnehmen. Das sind Umstände, die erst so viel Leid mit sich bringen, dass man jetzt denkt, wie kann denn daraus etwas erwachsen, was diese große Errettung, die der Herr Jesus Christus vollbracht hat, nun auch demonstriert und aufzeigt. Aber genau diese beide, die Tabitha und der Aeneas, werden nun von Gott gebraucht, dass in ihrem Leben die große Errettungskraft Jesu Christi demonstriert wird. Das ist der Grund für diese Wunder und für diese Zeichen. Das möchte ich ganz dick unterstreichen. Diese Wunder und diese Zeichen haben in sich und für sich, losgelöst von dem Werk Jesu Christi, keine Bedeutung. Sie sind nicht Grund dafür, dass wir sie begehren sollten, sondern sie weisen uns auf die große Errettung hin, die der Herr Jesus Christus bewirkt hat. Und jetzt gehen wir in das Zimmer von dem Aeneas und wir schauen uns ihn an, wie er sich erhebt. Er wird aufgefordert von Petrus, steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und zugleich stand er auf. Und nun folgen wir denen in Lydda und in Saron, die ihn sehen. Und sie kennen ihn und sie wissen von ihm, dass er krank war, dass er nicht mehr gehen konnte. Und sie sehen nun in ihm die große Kraft, Jesu Christi zu retten, zu heilen, zu verändern, zu erneuern. Das ist schon jemand gewesen, so dürfen wir vermuten, der eben auch schon zum Herrn gehörte. Aber in ihm wird jetzt diese große Kraft Jesu Christi, diese große Errettung sichtbar. Und genauso bei der Tabitha, da wissen wir es ganz genau, dass es sich um ein Kind Gottes handelte. Aber sie starb, sie war krank und ist gestorben. Und der Petrus tritt hinein in ihr Zimmer und sagt, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen. Und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Anhand von dieser kranke und gestorbene Person, anhand von dieser Tabitha, erweist Gott seine große Macht, Tote lebendig zu machen, überhaupt Todes lebendig zu machen. Sie sind es, in deren Leben diese große Errettung offenbar wird. Und sie werden als Zeugen gebraucht für die Menschen dort in Lydda und in Joppe, um das Evangelium auszubreiten. Darum geht es, um die große Ausbreitung des Evangeliums nach Norden, nach Westen, ne, wie es dann auch weiter geschehen ist. Nun müssen wir darauf warten, bis jemand, der gelähmt ist, wieder gesund wird. Oder jemand, der gestorben ist, auferweckt wird. Müssen wir vielleicht sogar sagen, im Angesicht all dieser Umstände, die wir heute vor uns haben und dieser vielleicht manchmal kleine Kraft, die wir für uns persönlich empfinden, ja, wir können wohl gar nicht so ein Zeugnis sein. Wir sind ja gar nicht in der Lage, solche Wunder vorzuweisen. Sind wir wirklich nicht, aber wir brauchen sie auch nicht. Ja, ihr kennt ja die Antwort, die der reiche Mann mitten in der Hölle bekommen hat. Schicke doch mich zurück, dass ich meine Brüder warnen kann. Das wäre ein Wunder, eine Auferstehung aus den Toten. Und da sagt Gott, nein, sie habe mein Wort, sie habe das Wort, sie brauche nicht dieses Wunder. Wir brauchen auch nicht diese Wunder. In Matthäus 5, Vers 14 wird es uns mitgeteilt, ihr seid das Licht der Welt. Warum? Was ist an mir Besonderes? Gar nichts. An mir ist nichts Besonderes. Ich bin ein Sünder. Wie auch ihr selbst, alle, die ihr hier seid. An uns ist nichts Besonderes. Gar nichts Besonderes. Wir sind nicht gut. Wir sind nicht von uns aus heilig. Wir sind nicht lieb von uns aus. Gar nichts von all dem. Aber wenn wir Kinder Gottes sind und wiedergeboren sind, zeichnet es uns aus, dass wir durch den Heiligen Geist erneuert worden sind. Gottes Leben in unser Herz hineingekommen ist. Und wir sind verändert worden und zu neuen Menschen gemacht worden. Wir sind gerechtfertigt worden durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wir werden geheiligt durch den Heiligen Geist. Jesus Christus wohnt in unserem Herzen. Das zeichnet uns aus. Und das ist gewaltiger und größer und herrlicher als alle Wunder dieser Erde. Aber jetzt frage ich mich doch auch, haben wir auch dieses Verständnis? Haben wir Begriffe, wie Gott Gemeinde baut, wie er sein Evangelium ausbreitet? Im Philipperbrief, später Kapitel 2, Vers 15, finden wir es auch beschrieben. Das sagt es der Paulus dieser Gemeinde, die er selber hat, mitgründen dürfe. Vers 14 fange ich an zu lesen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Vielleicht geht es dir ja so, dass du sagst, ach, dieser Aufgabe bin ich nicht gewachsen, ein Licht in dieser Welt zu sein, mitten in diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht zu leuchten. Ja, dann empfindest du genauso, wie auch ich oder andere Christen manchmal fühlen. Dass wir sagen, wir können uns dem nicht stellen. Das ist für uns unmöglich, dass wir bestehen können vor dieser Welt. Dass wir ihnen etwas entgegensetzen können. Die Kraft der Gottlosigkeit und der Spott und all das, was sie uns erzählen, das macht uns ganz ängstlich. Ja, vielleicht geht es dir genauso. Uns geht es, glaube ich, allen gleich damit. Es gibt nur ganz wenige, die sagen, ach, ich habe ja gar keine Angst, für den Herrn Jesus mein Licht leuchten zu lassen. Wir alle haben diese Angst. Aber zugleich haben wir das, was damals den Simson angetrieben hat. Da heißt es, und der Geist Gottes trieb ihn. Das könnte ich im Römer Kapitel 8 dann etwa auch aufschlagen mit euch und mit euch lesen. Die, die Gottes Kinder sind, die werden vom Heiligen Geist getrieben, angeleitet, geführt. Da ist Leben von Gott da. Ich lebe nicht aus meinem Vermögen und ihr lebt auch nicht aus eurem Vermögen, wenn ihr zu dem Herrn Jesus Christus gehört. Wir leben von dem, was durch den Herrn Jesus Christus in unser Leben kommt, durch diese große Errettung. Und das müssen wir vielleicht ganz neu uns auch anschauen und auch ganz neu darüber uns Gedanken machen. Wir müssen uns neu überlegen, was ist das eigentlich für eine große Errettung? Dass wir selber davon ergriffen werde und bewegt werde. In der Psalme heißt es mal so schön, in einem Vers, Psalm 145, Vers 1, Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Merkt ihr, da brennt dieses Licht. Da ist es so richtig aktiv. Da wirkt Gott durch seinen Geist. Und da ist ein Anliegen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ja. Das kann man uns nicht nehmen. Das wird der Herr Jesus in unserem eigenen Herzen auch bewahren und erhalten. Das wird fortgeführt werden, sein Werk in uns und durch uns. Wir von uns aus haben keine Antwort auf diese ganze Frage, die diese Welt stellt. Wir haben auch nicht die Weisheit. Aber Gott hat sie. Gott hat in seinem Wort die Antwort für alle Fragen des Menschen. Und Gott hat durch seinen Geist uns die Kraft gegeben und will sie uns auch schenken, dass wir diesen Auftrag erfüllen können und in der Lage sein können, einen Eindruck zu machen auf diese Welt. Wirklich, einen Eindruck zu machen. Ich weiß, dass ganz viele Christen heute diese Hoffnung verloren haben. Ich weiß, dass ganz viele heute auch gar nicht mehr damit rechnen, dass sie einen Eindruck machen können, dass sie in der Lage sind, Jesus Christus wirklich den Menschen vor Augen zu stellen. Aber genau das ist Gottes Wille, genau das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Plan, das möchte er tun, das ist das, was sein Ziel ist, warum er uns aussendet. Und dabei kann uns vielleicht helfen, was wir hier im Leben von eben dem Aeneas und auch der Tabitha vorfinden. Beides ist sehr ähnlich, also der eine ist gelähmt, er kann sich nicht bewegen. Der andere hat kein Leben in sich. Ist tot. Tabitha. Darf ich das euch sagen, allen sagen? Ob ihr nun den Herrn kennt oder ob ihr ihn noch nicht kennt. Eure Lähmung, euer Todsein ist gar kein Grund zu verzweifeln. Denn durch den Herrn Jesus Christus, durch seine Errettung, vermögt ihr euch zu bewegen, vermögt ihr lebendig zu werden. So ist es. Wirklich, so ist es. Ich muss nicht sitzen bleiben. Ich muss nicht eben traurig sein und verzweifelt sein. Und sage, ich kann mich ja gar nicht bewegen oder ich bin ja gar nicht lebendig, sondern ich darf Jesus Christus vertrauen, dass seine Kraft, seine Rettungskraft reicht, um mich zu bewegen und lebendig zu machen. Ganz egal, was dein Problem ist, ganz egal, was deine Not ist, was dir Sorge bereitet. Es ist ganz egal, mit dem allen kann Jesus Christus umgehen. Manchmal machen wir eine die Sorge, die ihre Schwachheit erkannt habe und darum wisse, dass sie selber gar nicht etwas könne. Manchmal machen wir die viel mehr Sorge, die glaube, dass sie etwas könne. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn jemand diese Überzeugung hat, dass er etwas kann, dass es dann für ihn viel schwieriger ist, Rettung, Erlösung, Erneuerung, Belebung, Bewegung zu benötigen. Weil er das ja selber kann, aber er kann es nicht. Geistliches Leben kann man nicht nachmachen. Ihr müsst Jesus im Herzen wohnen haben, um euch an ihm erfreuen zu können. Es reicht nicht aus, das einfach nur zu hören. Wenn der Heilige Geist nicht sein Leben, sein göttliches Leben in euer Herz hinein verpflanzt hat, vermag die ganze Evangeliumsverkündigung eures Lebens, was ihr bisher gehört habt, nichts in euch zu bewirken. Ihr hört es und dann kommt der Bösewicht und nimmt es hinweg. Und ihr geht, wie ihr gekommen seid, aus jeder Bibelstunde, aus jedem Gottesdienst. Wir brauchen diesen Erretter. Und der, der von sich aus lebt, aus seiner Kraft, aus seiner Stärke, der kann nicht wie ein Aeneas sein und wie ein Tabitha. Aber so wirkt Gott. Manchmal ist gerade die Schwachheit, manchmal ist ja gerade das Leid, manchmal ist gerade die Krankheit Gottes Weg für mich, für uns alle miteinander, dass wir die Kraft Jesu Christi in besonderer Weise erfahren dürfen. Ich muss es euch nicht sagen, ihr kennt Geschichte aus eurer Familienkreise, Bekanntenkreise, Gemeindekreise, wo Menschen im Augenblick Krebs haben. Kinder Gottes, warum habe die Krebs? Warum? Stuttgart in der Gemeinde, ein lieber Bruder, mit dem ich seit über 20 Jahren befreundet bin, dessen Frau hat Krebs. Warum hat sie Krebs? Damit die große Errettungskraft Jesu Christi in ihrem Leben offenbar wird. Nicht, dass sie deswegen ihr ewig hier auf der Erde lebt, aber dass der Herr zeigt, wie er sie in dieser Situation zu erretten vermag. Sie wird in dieser Situation ein Zeugnis sein dürfen für den Herrn Jesus. So wie Aeneas, so wie Tabitha ein Zeugnis waren mitten in ihrer Not, durch ihre Not. Wenn du schwach bist, wenn du angefochten bist, wenn du selber in einer Situation dich befindest, die dir nicht angenehm ist, dann versuch nicht nur danach zu ringen, aus dieser Situation herauszukommen und zu sagen, nimm dies von mir weg. Es kann geschehen, wie bei Aeneas, wie bei Tabitha, aber der Herr kann es auch ganz anders führen. Auf die eine oder auf die andere Weise vermag er seine große Errettungskraft zu zeigen. Hast du Vertrauen für diese neue Woche? Was auch immer vor dir liegt, welche Aufgabe du hast, was auch immer im Leben als Kind Gottes oder im Leben in dieser Welt vor dir liegt. Hast du Vertrauen darauf, dass der Herr Jesus Kraft hat, dich zu bewegen, dich zu beleben? Ich brauche das Vertrauen, sonst kann ich nicht vorangehen, keinen einzigen Dienst tun. Und ihr braucht es auch. Wir leben nicht von dem Eingemachten. Wir leben nicht davon, dass wir gestern irgendetwas tun konnten. Das ist vielleicht heute so, dass wir uns viel schwächer fühlen. Dass heute die Umstände ganz andere sind. Wir können nicht darauf vertrauen, dass wir selber die Kraft habe. Wir brauchen den Glaube an diesen Retter und an diese große Errettung. Das ist unser Zeugnis. Wir selber sind das Zeugnis für diese Welt durch das, was Jesus Christus in uns tut. So sind wir ein lebendiges Zeugnis, ein lebendiger Brief, ausgestellt durch Gott, ausgestellt durch seinen Geist. Das sind wir. So bewirkt Gott heute Evangelisation. So bewirkt er Veränderung und Wachstum. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Errettung. Es gibt keinen anderen Erretter. Hier geschieht Hinwendung zum Herrn. Es heißt hier in Vers 35, sie bekehrten sich zu dem Herrn. Und es heißt dann am Ende bei der Tabitha genauso, viele wurden gläubig an den Herrn. Warum wurde sie gläubig? Weil der Aeneas so ein guter Redner war? Weil die Tabitha vielleicht so eine geschickte Evangelistin war? Nein, Sie wurde gläubig durch die große Errettung des Herrn Jesus Christus, durch sein Werk, durch seinen Geist, den er ausgegossen hat in der Fülle, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen. Das ist unser Auftrag, unser Dienst. Das ist unsere Berufung als Gemeinde. Der Herr Jesus Christus möchte das Evangelium ausbreiten. Wir sind heute diejenigen, durch die der Herr Jesus Christus wirken möchte. Und es soll nicht unsere Aufgabe sein, dass wir auf uns schauen und uns dauernd den Puls fühlen, wie stark oder wie schwach wir sind. Es soll auch nicht unsere Aufgabe sein, dass wir dauernd in die Welt schauen und uns überlegen, was kann uns eigentlich passieren, wenn wir uns zu dem Herrn Jesus Christus stellen. Ich weiß es nicht, was dir passieren wird, wenn du dich zu dem Herrn Jesus Christus stellst und für ihn lebst. Ich kann dir nicht sagen, wie lange du selber Friede haben wirst in dieser Welt. Ich kann dir nicht mal sagen, ob du deinen Arbeitsplatz dir erhalten kannst. Ich kann dir nicht sagen, ob du nicht vielleicht auch viele unangenehme Dinge erfahren wirst, wenn du dich zu dem Herrn Jesus Christus stellst. Aber eines kann ich dir sagen, wenn du dich gegen den Herrn Jesus Christus stellst, dann hast du ein viel größeres Problem. Wenn du gegen ihn streitest, wenn du seine Berufung nicht annimmst und deinen Weg in dieser Welt gehst und einfach machst, was dir gefällt, dann hast du jemanden, den du wirklich zu fürchten hast. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schrecklich, Gott als Feind zu haben. Im Hosea heißt es, ich kann sie nicht mehr lieben, weil sie sich gegen mich wenden. Sie verachten mein Wort. Sie können nicht mir vertrauen. Ich kann sie nicht mehr lieben. Wenn es mal so weit ist, dann ist es ganz arg weit. Dann ist der Abgrund vor dir. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, bist du für immer in diesem Abgrund versunken, verloren. Oh, dass es nicht so weit mit uns kommt. Dass wir nicht unsere Berufung und unseren Auftrag einfach ablehnen. Und unser Christentum sich auf den Sonntag oder auf einen Augenblick in unserem Leben beschränkt. Sondern dass wir wie der Petrus, wie der Aeneas, wie die Tabitha das Zeugnis Jesu Christi in unserem Herzen tragen. Und gerne uns von ihm gebrauchen lassen. Und gerne unser Leben einrichten lassen von ihm. Nun, ich werde den zweiten Teil gar nicht mehr anfangen, sondern ihn verschiebe auf die Woche nach Hechingen, wenn ich wieder zurück bin. Aber ich möchte einen Vers noch mit uns aufschlagen, wo nun auch von diesem großen Werk Jesu Christi Zeugnis abgelegt wird von seinem eigenen Mund. Und das ist nun so, also eine Antwort, die der Herr Jesus gibt, einer Frage, die nun auch die Freunde von dem Johannes mit auf den Weg bekommen habe, weil der Johannes im Augenblick ganz arg viel Nöte hatte. Er wusste gar nicht mehr, ist der nun, der da wirkt, der Herr Jesus, auch der Messias. So war dann auch die Frage, Lukas 7, 19, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Es hat mit unserem Text hier in der Apostelgeschichte zu tun, denn der Herr Jesus gibt hier eine Antwort und sagt in Vers 22, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen habt und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Ich möchte für einen Augenblick mich in diese Situation versetze von dem Johannes dem Täufer. Mit diesem Hintergrund, da ist jemand, der leidet, der ist im Gefängnis. Vielleicht ging es ja nun dem Aeneas oder der Tabitha manchmal auch so, dass sie selbst, als sie gelähmt waren, als sie sterben musste, angefochten waren. Und sie wusste sich gar nicht zu helfen. So schickt Johannes hier seine Freunde. Und die Antwort Jesu ist eine Antwort, die den Johannes zum Nachdenken bringt und die uns auch zum Nachdenken bringen soll. Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Toten werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Könnt ihr euch vorstellen, wie Johannes der Täufer diese Botschaft im Gefängnis erhalten hat? Er ist angekettet unter Umständen. Er hat Schmerzen. Er ist seines Dienstes beraubt, der ein außergewöhnlicher Dienst war. In einer ganz außergewöhnlichen Weise. Und nun sitzt er im Gefängnis, umgeben von Menschen, die ihn hassen. So kann ich mir Aeneas, so kann ich mir Tabitha vorstellen. Nun, auch wenn es Kinder Gottes waren, wenn Krankheit, Leid, Verfolgung oder andere Dinge in das Leben eines Christen treten, vermag er unwahrscheinlich angefochten zu sein. Sein eigenes Herz ist betrübt. Es fehlt die Freude, es fehlt das Vertrauen. Da ist nur noch Finsternis. Da ist nur noch das, was man gerade empfindet. Und nun kommt die Botschaft. Nun kommt das Werk Jesu Christi. Nun dringt es an das Ohr von dem Johannes. Nun hört unter Umständen Aeneas von der Ausbreitung des Evangeliums, wie es in Jerusalem voranschreitet. Und die Tabitha hört von dem großen Werk der Evangelisation, die Gott selber bewirkt, von der wir gelesen haben, 3000 und 2000 kommen zum Glauben. Und nun sind ihre Gedanken dahin auch geführt, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Das sind Verheißungen von dem Messias im Alten Testament. Taube hören, Tote werden auferweckt. Jesaja 61, Vers 1 zum Beispiel. Jesaja 42, wo vom Knecht des Herrn die Rede ist. Und andere Bibelstelle, die das im Alten Testament schon ankündigen. Das ist Gottes Antwort. Das ist Gottes Antwort auf unsere Zweifel, auf unsere Nöte, auf unsere Finsternis, auf unsere Augenblicke, wo wir da liegen und uns nicht mehr bewegen können, krank werden, sterben müssen. Blicke nur auf mich, Seele, eil mir zu. Kannst du auf den Herrn Jesus schauen? Vermochte es der Johannes vollends? Ja, ich glaube, wahrlich, er vermochte es mit Gottes Hilfe. Ist das Werk Jesu Christi eines, was um uns herum in unserem Leben geschieht? Auch wenn wir heute nicht mehr sagen können, Tote werde lebendig, Taube höre, Lahme gehe, Aussätzige werde rein, der Herr gibt auch heute noch wunderbare Heilung manchmal, aber nicht in der Weise mehr, wie es damals geschehen ist. Aber ich frage dich, vermagst du
dich ganz von dir loszumachen? Vermagst du es, ganz von dir Abstand zu nehmen, von deiner Gitterzelle, in denen du dich gerade befindest, wie Johannes der Täufer, von deinem Bett, in dem du gelähmt daliegst, wie gerade eben auch der Aeneas, oder von deiner Krankheit, in der du dich befindest, seelischer oder körperlicher Art, wie die Tabitha? Vermagst du, für einen Augenblick auf die Seite zu treten und den Herrn Jesus Christus und sein Werk zu betrachten? Und von daher Hoffnung und Vertrauen zu gewinnen für dein Leben. War es nicht so für die Menschen in Joppe und Lydda? Der Aeneas hat noch wahrscheinlich eine Weile gelebt, nehme ich jetzt einfach mal an. Und immer wieder, wenn sie den Aeneas gesehen haben, war das für sie so wie also ein Ausrufezeichen Gottes. Schau, was der Herr Jesus Christus für eine Kraft hat zu erretten. Wie oft muss der Herr mir und dir es immer wieder sagen, schau doch hin, was ich in der Lage bin zu tun in deinem Leben. Schau doch auf meine Rettungskraft und vertraue ihr. Ich kann deine Sünde auslöschen, sie vergeben. Ich kann dich erneuern, ich kann dich beleben. Schau doch auf mich. Und wenn auch die Not andauernd vielleicht bleibt, wenn die Umstände sich nicht ändern, schau doch auf mich. Können wir das? Von was machst du dein Lebensglück abhängig? Was ist bei dir das, was du unbedingt haben musst, was du nicht hergeben kannst? Ich sage dir, wenn es etwas anderes als Jesus Christus ist, dann ist es schlecht. Denn es kann uns hier alles genommen werden. Und es wird uns alles genommen werden. Das ganze Leben wird uns genommen werden. Hier unser irdisches, leibliches Leben. Aber Jesus Christus kann mir niemand nehmen. Jesus Christus ist mein ewiger Begleiter, mein ewiger Fels, mein ewiges Heil, der Urheber meines Heils. Jesus Christus begleitet mich durch Schmerz, durch Leid, durch Not, durch Elend hinein in seine Herrlichkeit. Jesus Christus ist der Einzige, auf den es ankommt. Ihn zu haben heißt Leben, aber ihn nicht zu haben heißt Sterben. Dann ist die Botschaft des Evangeliums eine Botschaft vom Tod zum Tod. Dann trete ich den Honigseim mit Füßen. So steht es in der Sprüche einmal von dem, der das Wort Gottes hört und so übersättigt ist, dass er das Süße, das Angenehme, das Schönste, das Herrlichste, was am allermeisten Kraft besitzt, nicht zu schätzen weiß. Er tritt es, er verachtet es, er kann es nicht wirklich in seinem eigenen Herzen schätzen. Während der Hungrige, für den ist das Bittere sogar süß, steht dort in dem Psalm. Oder er kann mit einem Wort Gottes, mit einem Bibelvers, wenn er ihn nur liest und hört und darüber nachdenkt, glücklich werden. Ja, das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Das ist der Unterschied zwischen Jesus Christus habe und ihn nicht habe. Das ist der Unterschied, den wir hier auch vorfinden. Apostelgeschichte 9. Hier ist Leben von Gott und dieses Leben breitet sich aus. Ich möchte das uns als Ermutigung mitgeben im Hinblick auf unser Leben und unseren Dienst. Ich weiß nicht, was der Herr Jesus durch uns tun möchte. Ich kenne nicht die Zahl, die er in seiner Planung aufgeschrieben hat, die nun auch mit durch unseren Dienst auch errettet wird. Kenne ich nicht. Ich habe davon gar keine Ahnung. Aber die Bibel erklärt mir, dass der Herr Jesus Christus bis zu seiner Wiederkunft
wirken möchte. Seine Gemeinde, er baut, dass sie nicht überwunden wird und durch seinen Geist rufen wird, bis der letzte Auserwählte im Reiche Gottes eingekehrt ist. Petrus' Brief steht es ja da auch beschrieben, bis die Vollzahl eingegangen ist. Habe ich also einen Grund daran zu zweifeln, dass dieses Wort Gottes durch den Heiligen Geist verkündigt und durch den Heiligen Geist bezeugt, keine Kraft hat mehr zu erretten? Nein, ich habe gar keinen Grund. Hier sehe ich es in Lydda, hier sehe ich es in Joppe. Hier wird es mir demonstriert, diese gewaltige Kraft des Evangeliums, diese große Errettung. Und ich darf so ein Licht sein durch den Herrn Jesus Christus. Und ich darf so ein Segen sein. Daran möchte ich glauben. Ich möchte nicht einfach nur immer auf mich schauen und meine eigene Schwachheit. Ich kann nicht und ich bin nicht dazu in der Lage. Ich möchte Jesus vertrauen. Herr Jesus, nimm mich und gebrauch mich und schenke, dass ich ein Licht sein darf für dich in dieser verdrehten Welt. Nun möchte ich am Schluss mit uns still werden und bete gemeinsam. O lieber Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Manchmal lesen wir so eine Geschichte, Joppe und auch was in Lydda geschehen ist. Und dann sagen wir, das sind vergangene Zeiten. Und wir wünschten uns sehr, dass es wieder so wäre. O Herr, vergib unsere Zweifel. Wir blicken nur auf uns und wir sind dann entmutigt, wenn wir unsere eigene Kraftlosigkeit bemerken. Unsere mangelnde Weisheit, unsere mangelnde Bibelkenntnis, unsere mangelnde Liebe und alles, was sonst noch da ist. Ach Herr, wir wollen vielmehr dir vertrauen, dass du das Werk, welches du vor Grundlegung der Welt ersonnen hast, in wunderbarer Weise ausführen wirst, weiterhin morgen, heute, in der kommenden Woche. Hilf uns, dass wir darin dir die Ehre geben können, dass wir dir vertrauen, dass durch dein Werk in uns wir ein Zeugnis sein dürfen. Durch deinen Heiligen Geist wir selbst leuchten können als Lichter in dieser Welt. Durch dein vergossenes Blut und die Kraft deiner Erlösung wir etwas von dir aufzeigen können. Ein Wohlgeruch Christi sein können. Ja, Herr, das wollen wir glauben und darauf vertrauen. Amen.